Stell dir mal vor, du hast wirklich die ganzen letzten Jahre deines Lebens damit verbracht, die absolut perfekte Excel-Tabelle für dein eigenes Glück zu bauen.
Oh ja, der absolute Klassiker der Selbstoptimierung.
Genau. Du hast deine Ziele definiert, du hast deine Traumata fein säuberlich in der Therapie kategorisiert, du hast Vision Boards gebastelt und deine Morgenroutine bis auf die letzte Minute optimiert.
Du bist sozusagen der perfekte Architekt deines Lebens.
Richtig. Und trotzdem stehst du morgens auf, guckst auf diesen unglaublich perfekten Plan und fühlst, naja, absolut nichts.
Nur so eine leise, nagende Erschöpfung.
Exakt. Und heute knöpfen wir uns in unserer tiefgehenden Analyse ein Material vor, das genau diese Illusion, also diesen Kontrollwahn, komplett zerlegt.
Wir haben da ja Aufzeichnungen vorliegen, die auf den ersten Blick aus einer völlig anderen Ecke kommen.
Ja, es ist ein metaphysisches Transkript. Um genau zu sein, ein Vortrag von einem sogenannten aufgestiegenen Meister namens Adamus. Und wenn du jetzt denkst, oh Gott, totaler Esoterik-Alarm, dann bleib genau hier.
Unbedingt, ja.
Denn unsere Mission heute ist es, dieses Material mal streng durch die Brille eines modernen Life-Coaches zu betrachten. Wir nehmen Adamus also nicht als mystische Figur, sondern als die ultimative Stimme der radikalen psychologischen Entkopplung von unserem Ego.
Was mich an diesem Konzept ja sofort gepackt hat, ist diese glasklare psychologische Mechanik dahinter. Das Material behauptet nämlich etwas extrem Provokantes.
Nämlich, dass der Wandel schon da ist, oder?
Genau. Der Wandel, nach dem wir alle so verzweifelt suchen, der existiert bereits im Hier und Jetzt. Aber wir sind buchstäblich blind dafür, weil, naja, unser Suchinstrument komplett kaputt ist.
Weil wir mit dem Verstand suchen.
Ganz genau. Und echte Transformation entsteht eben nicht durch noch mehr intellektuelles Studium oder noch härtere Arbeit, sondern durch das radikale Fallenlassen unserer linealen Logik.
Wir schauen uns heute also an, wie wir alte, schmerzhafte Identitäten nicht endlos weiterverarbeiten, sondern wirklich abstreifen.
Und wie wir dadurch eine völlig neue Art von Reichtum im Leben erschaffen können.
Da müssen wir direkt mal einsteigen. Bevor wir nämlich irgendetwas neu ausrichten können, müssen wir den Übeltäter entlarven. Und laut dieser Philosophie ist das eben unser geliebter Intellekt.
Der Verstand, ja. Das Material beschreibt das menschliche Verhalten damit mit einer fast schon schmerzhaften Komik, finde ich.
Absolut. Da wird zum Beispiel beschrieben, wie wir morgens aufwachen, das Bankkonto checken und einfach hoffen, dass über Nacht irgendein finanzielles Wunder passiert ist.
Oder wir warten auf den Märchenprinz.
Oh ja.
In spirituellen Kreisen wird der ja ganz gern die Zwillingsflamme genannt.
Ah, okay. Also im Grunde die externalisierte Rettung. Jemand, der uns endlich komplett macht.
Genau das. Wir wollen für alles intellektuelle Antworten haben. Wir studieren uns förmlich zu Tode, als wollten wir einen Doktortitel im Leben machen.
Und das Material sagt dazu ganz hart, stoppt das. Geht in die reine Empfindung.
Ja, in die bloße Wahrnehmung eurer eigenen Existenz. Dieses ganz simple Ich bin.
Das ist ein tolles Bild, aber da muss ich jetzt sofort mal reingrätschen.
Gerne. Schieß los.
Also ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ich versuche, die Schönheit von einem Sonnenuntergang mit einem Geodreieck abzumessen.
Das wird schwierig.
Funktioniert null, völlig klar. Aber wir leben nun mal in einer Realität, die auch harte Planung verlangt, oder? Ich meine, die Miete zahlt sich ja nicht durch bloßes Wahrnehmen.
Leider, nein, das stimmt. Und meine Altersvorsorge regelt sich ja auch nicht durch reine Empfindung.
Verleitet uns dieses Abschalten des Intellekts, also aus psychologischer Sicht, nicht einfach zu einer völlig naiven Passivität?
So nach dem Motto, ich sitze auf dem Sofa und das Leben zieht einfach an mir vorbei.
Genau. Ich bin einfach nur und warte ab.
Das ist der klassische Einwand, aber er verkennt den Mechanismus der Wahrnehmung total. Es geht hier nämlich überhaupt nicht um Apathie.
Sondern?
Es geht um absolute Präsenz. Und Präsenz ist kein passiver Zustand, sondern ein hochgradig aktiver, sehr fokussierter Zustand.
Okay, das musst du erklären.
Schau dir doch mal an, was passiert, wenn du in so einer mentalen Panik versuchst, deine Karriere zu planen. Dein Sichtfeld verengt sich komplett auf Bedrohungen.
Tunnelblick.
Genau. Du handelst eigentlich nur aus dem Mangel heraus, aus dieser Angst zu versagen. Wenn du jetzt aber diesen hyperaktiven Verstand beruhigst und in die tiefe Wahrnehmung deiner selbst gehst, dann wird dein Verstand paradoxerweise viel kohärenter.
Das heißt, ich komme aus diesem ständigen Kampfmodus raus.
Richtig. Du kommst aus dem Fight-or-Flight-Modus heraus. Du hörst auf, die Realität erzwingen zu wollen. Und aus dieser zentrierten Ruhe heraus triffst du plötzlich völlig andere, viel klarere Entscheidungen für deine Finanzen oder die Karriere.
Weil ich nicht mehr von der Angst getrieben bin.
Ganz genau. Du verbrennst deine Energie nicht mehr in diesen endlosen Panikszenarien.
Okay, das leuchtet ein. Es ist also weniger ein "Ich tue nichts mehr" und vielmehr ein "Ich höre auf, ständig gegen mich selbst zu kämpfen".
Exakt.
Aber wenn wir uns da alle einig sind, dass uns dieses ständige Grübeln so kaputt macht, warum fällt es uns dann so unfassbar schwer, diesen Schalter einfach umzulegen?
Tja, das Material hat darauf eine Antwort, die wirklich tief blicken lässt.
Es sagt nämlich, wir drehen uns im Kreis, weil wir an unseren alten Geschichten und Identitäten hängen, wie an so einem Rettungsring.
Selbst wenn dieser Rettungsring aus purem Blei ist.
Wahnsinn, ja. Warum machen wir das?
Weil unsere Identität, auch wenn sie extrem schmerzhaft ist, uns das Wertvollste bietet, was das Ego überhaupt kennt, nämlich Vorhersehbarkeit.
Ah, okay.
Wir wissen ganz genau, wer wir als das Opfer sind. Wir wissen, wie die Welt auf uns reagiert, wenn wir der ewig Suchende sind. Da gibt es eine vermeintliche Sicherheit.
Und da werden im Text ja ein paar faszinierende, sehr spezifische Beispiele genannt. Die lesen sich wirklich wie direkte Fallstudien aus so einer Coaching-Praxis.
Absolut, ja.
Nehmen wir mal Henriette. Das Material beschreibt sie als jemanden, der unbewusst total an einer vergangenen Identität festhält.
Mhm. Diese Mischung aus altem Reichtum und so einem royalen Status?
Genau. Aber eben auch mit ganz tiefen, unausgesprochenen Wunden. Und jetzt verbringt sie ihre Gegenwart eigentlich permanent damit, zu versuchen, diese alte Identität wiederherzustellen.
Sie will diese alten Wunden quasi rückwirkend reparieren. Ja? Sie will die Vergangenheit in der Gegenwart heilen.
Und dann haben wir auf der anderen Seite David. Seine gesamte Identität baut auf der Rolle des spirituellen Entdeckers auf, also der Suchende.
Und jetzt, wo die Erkenntnisse eigentlich direkt vor ihm liegen, da bekommt er voll Panik.
Ja, weil wenn die Suche vorbei ist, wenn er das Problem gelöst hat, wer ist er denn dann noch?
Das ist die große Angst. Und das Material fordert in diesen Momenten dann etwas, das es Master Up nennt, also sich hochmeistern.
Was heißt das konkret?
Keine Ausreden mehr, kein Ich-Armer mehr und vor allem aufhören, endlos in diesen Wunden der Kindheit zu wühlen.
Und da, ganz ehrlich, da schrillen bei mir alle Alarmglocken.
Wieso?
Naja, das geht doch total frontal gegen den absoluten Mainstream unserer heutigen Therapiekultur.
Okay, ja, das stimmt.
Wir leben doch in einer Zeit, in der das bis ins kleinste Detail gehende Verarbeiten von Traumata als der heilige Gral der psychischen Gesundheit gilt.
Mhm.
Wenn wir unsere Geschichte, unsere Wunden jetzt einfach so fallen lassen sollen, verlieren wir dann nicht das, was uns überhaupt ausmacht?
Das ist eine sehr verständliche Angst.
Und noch viel praktischer gefragt, wie zur Hölle lässt man denn ein echtes Trauma oder eine tiefsitzende Identität einfach so los, ohne sie vorher analysiert zu haben? Das klingt für mich fast nach so einer toxischen Positivität.
Ich verstehe deine Skepsis der total, aber wir müssen uns mal den psychologischen Mechanismus hinter diesem Master-Up genauer ansehen. Das Material negiert ja überhaupt nicht, dass schlimme Dinge passiert sind.
Okay, das ist schon mal wichtig.
Es kritisiert aber, wozu dieser Prozess des Verarbeitens oft mutiert ist.
Inwiefern?
In ganz vielen Fällen ist dieses endlose Analysieren eigentlich nur noch zu einer passiv-aggressiven Ausrede geworden. Es fungiert als Schutzschild.
Ah, verstehe. Solange ich noch arbeite, muss ich nichts ändern.
Wenn ich mein inneres Kind in der 5. Therapiestunde diese Woche analysiere, muss ich diesen nächsten, mutigen Schritt in ein neues Leben eben nicht gehen.
Krass. Das heißt, ich habe das perfekte Alibi.
Richtig. Das Alibi, um in der sicheren Blase meines Schmerzes zu bleiben, weil ich ja angeblich noch nicht fertig oder geheilt bin.
Wow, das ist echt eine harte Pille zum Schlucken. Das heißt also, das Verarbeiten wird zur perfekten Prokrastination.
Genau so ist es.
Ich verschiebe mein eigentliches Leben, weil die Baustelle angeblich noch nicht aufgeräumt ist.
Ja, und das Material rät hier wirklich zu einem radikalen Schnitt.
Also gar keine Analyse mehr.
Kein spätes Wachbleiben mehr, um herauszufinden, warum jemand vor 10 Jahren etwas Schlimmes zu dir gesagt hat. Keine nächtlichen Grübelschleifen mehr.
Das klingt befreiend, aber auch extrem schwer.
Der Ansatz hier ist, diese alten Energien, diese alten Geschichten, die wollen gar nicht ewig festgehalten werden.
Die wollen gehen.
Ja, die sind wie so Gäste auf einer Party, die längst nach Hause wollen, aber du klammerst dich an ihren Mantel und fragst immer wieder, hey, warum warst du gemein zu mir?
Oh, das ist ein super Vergleich.
Wenn wir aufhören, sie mit unserer ständigen Aufmerksamkeit zu füttern, dann lösen sie sich von ganz allein auf. Es wird da auch ein Teilnehmer namens Todd im Text erwähnt als tolles Beispiel.
Was hat er gemacht?
Seine Lösung war es, sein eigenes Ego einfach auszutricksen. Er hat einfach erlaubt, dass die Dinge abfließen, anstatt sie durch Analyse künstlich am Leben zu erhalten.
Das ist im Grunde der Entzug von Aufmerksamkeit als echte Heilungsmethode.
Genau. Nicht in der Wunde stochern, sondern die Hand wegnehmen, damit sich die Kruste überhaupt mal bilden kann.
Aber nehmen wir mal an, das gelingt. Jemand lässt diese Identität des Opfers oder des ewigen Suchenden wirklich los, dann entsteht doch erstmal ein gewaltiges Vakuum. Das Haus ist ja dann leer.
Richtig.
Wie blickt so jemand dann in die Zukunft, wenn er sie nicht mehr aus diesen alten, bekannten Bausteinen seiner Vergangenheit zusammenbauen kann?
Und genau da versagt unsere Logik dann komplett. Wir sind es einfach gewohnt, die Zukunft als so eine chronologische Verlängerung der Vergangenheit zu betrachten.
Wenn A passiert ist, muss ich B planen, um C zu vermeiden.
Exakt. Und hier liefert uns das Material die vielleicht radikalste Idee dieser ganzen Analyse. Es sagt nämlich, die Zukunft ist überhaupt kein Datum auf einem Kalender.
Das ist spannend.
Es ist nicht dein Fünfjahresplan, es ist kein Meilenstein in Outlook. Die Zukunft ist schlicht und ergreifend eine Empfindung.
Das ist stark. Die Vorstellung von dieser linearen Zeit, in der wir uns von heute mühsam nach morgen arbeiten, die bricht hier ja völlig zusammen.
Komplett. Stattdessen ruft der Text dazu auf, Risiken einzugehen, wenn diese Empfindung da ist. Da wird zum Beispiel von einer Teilnehmerin namens Carrie erzählt, die einfach spontan nach Albanien gereist ist.
Einfach so?
Einfach so. Warum? Weil die Energien genau in diesem Moment bereit sind, uns zu unterstützen, wenn wir eben aufhören, die Zeit als ein lineares Hindernis, also einen Warteraum zu betrachten.
Aber lass uns das mal psychologisch erden.
Gerne.
Was bedeutet das denn für dich, wenn du morgen zur Arbeit gehst? Wenn die Zukunft nur ein Gefühl ist, sagen wir mal, ich entscheide mich heute Abend dafür, das Gefühl von absoluter Freiheit und Fülle zu meiner neuen Zukunft zu machen.
Okay.
Zahlt mir denn das Gefühl von Fülle am Ende des Monats die Rechnung für mein Auto?
Das ist die große Frage.
Ist es nicht extrem leichtsinnig, einfach blind irgendwelche Risiken einzugehen, also seinen Job zu kündigen oder ins Ausland zu ziehen, nur weil man so einer Empfindung folgt?
Diese Angst ist völlig berechtigt und das Material beschönigt das auch überhaupt nicht.
Echt nicht?
Nein, im Gegenteil. Es gibt ganz offen zu, wenn du anfängst, nicht mehr nach Plan, sondern wirklich nach Empfindung zu handeln, dann fühlt sich das anfangs so an, als würde dir jemand mit der flachen Hand mitten ins Gesicht schlagen.
Autsch. Warum das denn?
Weil sofort die Schwerkraft deiner alten Identität einsetzt. All deine tiefsten Überlebensängste schrillen sofort auf und rufen, hey, bist du wahnsinnig, geh sofort zurück in deine Routine. Da bist du zwar todunglücklich, aber hey, du verhungerst wenigstens nicht.
Klar, der pure Überlebensinstinkt.
Genau. Aber wir müssen uns die psychologische Mechanik einer Empfindung ansehen. Wie erschaffen wir denn normalerweise unsere Realität?
Naja, meistens aus der Angst heraus, dass die Dinge schiefgehen könnten, oder?
Exakt. Wir recyceln permanent die Angst der Vergangenheit, um irgendwie die Zukunft zu kontrollieren. Wenn du nun die Zukunft nicht mehr als Datum in 5 Jahren siehst, sondern als eine Sensation, also als eine Empfindung von echter Freude, Klarheit oder Fülle, die du jetzt in deinen Körper einlädst.
Was passiert dann?
Dann passiert etwas Faszinierendes mit deinem Gehirn. Dein retikuläres Aktivierungssystem, also der Teil deines Gehirns, der filtert, worauf du überhaupt achtest, der wird komplett neu programmiert.
Ah, okay. Also mein Wahrnehmungsfilter ändert sich.
Bei Gelegenheiten, Begegnungen und Lösungen, die vorher komplett in deinem toten Winkel lagen.
Das heißt, die Empfindung holt die Möglichkeiten in die Gegenwart.
Lineare Zeit bedeutet ständiges Warten auf den richtigen Moment. Die Empfindung zieht das Potenzial aber direkt ins Jetzt. Es ist eine energetische Ausrichtung, die dein Handeln im Außen sofort und greifbar verändert.
Das ist wirklich ein unfassbar starkes Bild. Du wartest also nicht auf die Zukunft, als wäre sie so ein Zug, der irgendwann am Bahnhof ankommt?
Nein.
Die Zukunft wartet eigentlich die ganze Zeit schon auf dich, und zwar in Form eines Zustands, den du einfach betreten kannst.
Genau so ist es.
Okay, und was passiert dann? Wenn wir dieses Vakuum ertragen, unsere alten Pläne loslassen und anfangen, wirklich in dieser reinen Präsenz und Empfindung zu leben,
dann soll sich die innere Fülle im Außen manifestieren.
Und um das zu erklären, macht das Material ja einen Schwenk, den ich, also ehrlich gesagt, so überhaupt nicht hab kommen sehen. Es wird wirklich amüsant, aber auch extrem tiefsinnig.
Du spielst auf diese Metapher mit den Besuchern an, oder?
Oh ja. Der Text führt plötzlich Außerirdische ein. Spezifisch geht es um sogenannte Energievampire, die dort als P-Spezies bezeichnet werden.
Das ist ein tolles Gedankenexperiment, ja?
Das wird dort echt genial genutzt. Diese Wesen verfügen über eine unvorstellbare intergalaktische Hochgeschwindigkeitstechnologie und einen brillanten, total überlegenen Intellekt. Aber, und das ist die Pointe, sie haben null Bewusstsein.
Sie kennen keine Liebe, sie haben keine Empfindungen, genau.
Richtig. Sie beobachten die Erde mit totaler Faszination. Und warum? Weil unser Planet trotz all der Kriege, dem ganzen Chaos und Leid absolut einzigartig im Universum ist. Die Erde ist der Planet der Liebe und der Fülle.
Diese Spezies will buchstäblich studieren, was wir da haben, weil ihr reiner Intellekt diese Fülle nicht erschaffen kann.
Da wird ja sogar ein Musikvideo aus der Community erwähnt, It's Happening. Das dient als ein ganz simples, kreatives Gefäß. Man braucht überhaupt kein Hollywood-Millionenbudget.
Nein, der Text sagt, das kreative Bewusstsein allein reicht schon völlig aus, um dieses Licht und diese Fülle zu kodieren und in die Welt zu strahlen.
Ich finde dieses Gedankeexperiment der P-Spezies genial, wenn wir es mal als Spiegel unserer eigenen Gesellschaft betrachten.
Oh ja, es ist der ultimative Kommentar zu unserer modernen, westlichen Besessenheit von purem Intellekt, Effizienz und technologischem Fortschritt.
Das Material erwähnt in diesem Kontext ja sogar künstliche Intelligenz.
Richtig. KI ist ein fantastisches Werkzeug. Sie fungiert als riesiger Beschleuniger, sie macht alles schneller und reibungsloser. Aber KI, genauso wie der Intellekt dieser Pi-Spezies, ist am Ende des Tages eben hohl.
Weil das Gefühl fehlt.
Technologie und Logik sind völlig wertlos ohne ein tiefes, empfindendes Bewusstsein, das ihnen überhaupt erst eine Richtung gibt.
Das erinnert mich total an Leute, die in extrem hochbezahlten Tech-Jobs arbeiten. Die haben das perfekte Leben auf dem Papier, stellen den absoluten Peak des Intellekts dar und innerlich sind sie völlig ausgebrannt und leer.
Der Intellekt ist eben nur das Werkzeug, nicht der Handwerker.
Ganz genau.
Und wenn wir das nun auf die Frage nach dem greifbaren Reichtum in unserem eigenen Leben übertragen, wir jagen ja ständig dem äußeren Reichtum hinterher.
Mhm. Wir wollen das Haus, das Auto.
Wir wollen den perfekten Körper, die harmonische Beziehung, die finanzielle Unabhängigkeit. Aber laut dieser Philosophie ist dieser äußere Reichtum niemals das Ziel, das man direkt, also frontal ansteuern kann.
Sondern?
Er ist lediglich ein unvermeidbares, ganz natürliches Nebenprodukt unserer inneren Ausrichtung.
Wenn du aus der mentalen Kontrolle aussteigst und in der Empfindung landest, ordnet sich die Materie um dich herum einfach neu.
Der Text macht das ja an wunderbaren, ganz kleinen Alltagsbeispielen fest.
Das finde ich extrem erfrischend. Es geht eben nicht nur um die Millionen auf dem Konto.
Nein, überhaupt nicht.
Es wird beschrieben, wie ein ganz simples Abendessen plötzlich tausendmal köstlicher schmeckt, weil du wirklich, also so richtig, da bist.
Oder wir hören von einer Teilnehmerin namens Ambaya. Sie beschreibt ein Treffen mit ihren Geschwistern.
Oh ja, die Familiengeschichte. Normalerweise sind solche Familientreffen ja oft absolute Minenfelder. Voll aus alten Meinungsverschiedenheiten und Kindheitstraumata.
Genau, aber sie beschreibt, wie dieses Treffen plötzlich eine ungeahnt tiefe und eine so greifbare, präsente Liebe bekommt. Völlig losgelöst von der ganzen familiären Historie.
Und warum?
Weil ihr eigenes inneres Licht, ihre eigene bewusste Präsenz den ganzen Raum verändert hat. Die Notwendigkeit, sich zu streiten, sich permanent zu verteidigen, die war einfach weg.
Wenn diese innere Klarheit da ist, dann richtet sich das äußere Leben fast mühelos danach aus. Der Text fasst diesen Zustand ja in einem sehr simplen, aber echt gewaltigen Satz zusammen.
Alles ist gut in der gesamten Schöpfung.
Ja?
Und dieses Alles ist gut darf man hier eben nicht als esoterische Plattitüde missverstehen.
Nein, das heißt nicht, dass keine Rechnungen mehr kommen.
Oder dass das Auto nicht mehr kaputt geht, genau. Es bedeutet aber eine fundamentale psychologische Resilienz.
Mhm.
Es ist die Gewissheit, dass du einfach nicht mehr gegen den Fluss des Lebens ankämpfst. Wenn man den Weg dorthin versteht, also weg von der ständigen, angstgetriebenen mentalen Kontrolle, hin zu so einer tief verwurzelten Empfindung der eigenen Existenz, dann ist dieses Alles ist gut der ultimative Zustand von Freiheit für jeden Menschen.
Absolut. Lass uns die essentiellen Takeaways aus diesem Coaching-Blickwinkel für dich nochmal ganz kurz zusammenfassen.
Gerne.
Wenn du das Gefühl hast, irgendwie auf der Stelle zu treten und du aus dem Hamsterrad der mentalen Überforderung aussteigen willst, dann hör auf, das ständige Verarbeiten deiner Wunden als Ausrede zu benutzen.
Das ist so wichtig, ja.
Um eben den nächsten Schritt zu vermeiden, meistere dich hoch. Erlaube alten Identitäten einfach zu gehen, indem du ihnen deine Aufmerksamkeit komplett entziehst.
Und erkenne vor allem, dass deine Zukunft kein bedrohlicher Termin auf einem Kalender ist, den du perfekt durchplanen und irgendwie absichern musst.
Sondern eine Empfindung.
Deine Zukunft ist eine Empfindung, ja? Es ist eine Fülle, die du genau jetzt, in genau diesem Moment, einladen kannst. Spring einfach. Geh das Risiko ein, etwas Neues zu fühlen. Denn diese Energie, nach der du suchst, die wartet bereits darauf, von dir geformt zu werden.
Ich glaube, das ist der perfekte Moment für deinen finalen Gedanken, oder?
Ja, ich möchte dir dazu einen Gedanken mitgeben, der mir persönlich bei der Analyse dieses Materials total geholfen hat. Du bist nicht auf dieser Erde, um endlose logische Rätsel zu lösen.
Mhm.
Du bist nicht hier, um ständige mentale Zusammenbrüche zu erleiden, nur weil dein Lebensplan mal wieder nicht mit der Realität übereinstimmt. Du bist hier, um die Fülle des Lebens wirklich zu erfahren. Die Antworten, nach denen du so verzweifelt in Büchern, in Therapien oder irgendwo im Außen suchst, das sind keine intellektuellen Konzepte, die dein Verstand erst noch mühsam entschlüsseln muss.
Sie sind schon da.
Sie sind bereits als Potenzial tief in dir vorhanden. Sie warten einzig und allein auf deine bewusste Präsenz, auf dein Erlauben.
Zu Beginn haben wir ja über diesen starren Bauplan des Lebens gesprochen, über diesen extrem anstrengenden Versuch, alles mit dem Lineal auszumessen, und dabei haben wir völlig vergessen, überhaupt in diesem Haus zu wohnen.
Mhm.
Das Material wirft uns da eine wunderbare Provokation hin. Wir verbringen oft unser ganzes Leben damit, auf die Zukunft zu warten. Wir warten auf den richtigen Moment, auf genug Geld, auf den richtigen Partner, auf das komplett fertige Haus.
Immer in der Warteschleife.
Aber was, wenn die Zukunft in Wirklichkeit schon die ganze Zeit auf dich wartet? Wenn deine Zukunft eben kein Datum in deinem Kalender wäre, sondern ein klares, extrem starkes Gefühl. Welches Gefühl steht genau jetzt, in diesem Moment, draußen vor deiner Tür und wartet nur darauf, dass du endlich den Bauplan weglegst, aufstehst und aufmachst?